Grundgedanken. Der Hamburger Immobilienpodcast.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Grundgedanken, dem Immobilienpodcast des Grundeigentümerverbandes Hamburg. Heute wollen wir uns der Frage zuwenden, inwieweit die IFB Hamburg beim Kauf und Bau von Wohneigentum hilft und bei der Sanierung und Modernisierung. Niemand kann das wohl besser beantworten als der Vorsitzende der Hamburgischen Investitions- und Förderbank, Ralf Sommer. Herzlich willkommen, lieber Herr Sommer. Schön, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass ich dieses große Thema nicht allein erörtern darf mit Herrn Sommer, sondern mit im Studio sitzt Thorsten Flom, der Vorsitzende des Grundeigentümerverbandes. Moin, Herr Flom.
Moin.
Ich bin Annette Bethün und darf wie immer als Journalistin diese Runde moderieren. Herr Sommer, erste Frage an Sie. Ich würde Ihnen ganz gerne erstmal die Gelegenheit geben, sich kurz vorzustellen und vielleicht dann auch gleich im Anschluss zu sagen, inwieweit das Bauen und Modernisieren von Wohnraum in der Hansestadt ohne die IFB Hamburg eigentlich gar nicht denkbar wäre.
Ja, das will ich gerne tun. Wir heißen ja aktuell Investitions- und Förderbank Hamburg. Ja. Unsere ursprünglichen Gene kommen aber aus dem Wohnungsbau. Also wir sind 1953 als Wohnungsbaukreditanstalt errichtet worden. Das heißt, wir haben uns nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich auch darauf konzentriert, die Stadt mit aufzubauen. Wir bauen nicht selbst, aber wir finanzieren ja insbesondere den sozialen Wohnungsbau. Und wir haben in unserer Geschichte fast jede zweite Wohnung in Hamburg in irgendeiner Form begleitet. Denn Hamburg ist ja eine Mieterstadt, 75% etwa der Wohnungen sind Mietwohnungen und da haben wir eben einen ganz erheblichen Anteil in der Vergangenheit gehabt und aktuell auch. Wenn Sie das Neubaugeschehen nehmen und aufgrund des Drittelmixes kann man wirklich sagen, dass wir rund ein Drittel am Neubau in Hamburg beteiligt sind, auch aktuell, auch wenn die Zeiten etwas schwieriger geworden sind. Und insofern ist das natürlich auch ein wichtiges Thema, das wir begleiten. Wir haben vor einigen Jahren, als wir 60-jähriges Jubiläum gefeiert haben, auch mal unsere Historie aufarbeiten lassen. Die reicht sogar bis in die 20er Jahre zurück. Und in diesem Jahr feiern wir 70-jähriges Jubiläum, das heißt 70 Jahre sozialer Wohnungsbau für Hamburg.
Schön, super. Herr Flom, gibt es da irgendwo Schnittmengen zwischen der IFB Hamburg und dem Grundeigentümerverband, wo Sie sagen, Sie sprechen miteinander, wie läuft es gerade, wo muss mehr gefördert werden, muss mehr Orientierung geboten werden?
Also wir sprechen, glaube ich, ständig miteinander. Wir haben uns jetzt gerade beim Wohngipfel gesehen. Ich selbst bin Mitglied des Beirates der Investitions- und Förderbank. Wir haben Veranstaltungen gemeinsam gemacht, gemeinsam auch mit der Hamburger Sparkasse beispielsweise. Und es gibt unendlich viele Berührungspunkte zwischen uns und der IFB, wobei ich denke, unsere Mitglieder sind teilweise auch Förderungsnehmer, weniger jetzt im großen Wohnungsbau, aber im Modernisierungsbereich eben vor allem, nicht? Und im Eigenheimbereich natürlich, da wo es ihn gibt, ja.
Da wollen wir auch unbedingt nachher nochmal drauf eingehen, inwieweit die IFB Hamburg die hier konkret fördert. Herr Sommer, ich möchte erstmal ein bisschen auf die aktuelle Situation eingehen. Der Wohnungsmarkt hat sich ja praktisch in der Hansestadt, aber nicht nur in der Hansestadt, gedreht. Um 180 Grad kann man sagen. Vom Verkäufermarkt zum Käufermarkt mit sinkender Nachfrage, hohen Baukreditzinsen, Inflation, Rezession, das alles spiegelt sich doch sicherlich bei Ihnen in der IFB oder bei Ihren Mitarbeitern schon wieder, oder?
Ja, da haben Sie recht. Die Eintrübung der Rahmenbedingungen am Wohnungsmarkt konnte sich die IFB natürlich auch nicht entziehen. Und diese negativen Entwicklungen sind aber nach unserer Einschätzung zum Teil auch auf exogene Schocks zurückzuführen. Wir haben ja tatsächlich die Beobachtung, dass seit dem Ukraine-Krieg und der Explosion der Energiepreise zeitgleich die massiven Zinssteigerungen, wir haben also innerhalb weniger Wochen fast eine Vervierfachung des Zinsniveaus, gerade auch eben bei den Bauzinsen gesehen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass es zu so einem regelrechten Angebotsschock auch gekommen ist, der sich natürlich auch bei uns in den Zahlen niederschlägt. Gleichzeitig haben wir aber die Situation, dass die Anforderungen an den Wohnungsbau ja nicht weniger werden, sondern mehr. Insofern haben wir auch, wenn Sie so wollen, eine atypische Krise. Also normalerweise funktionieren Immobilienmärkte ja in Zyklen und irgendwann wird die Nachfrage weniger, dann reduziert sich das Angebot etc. Das ist so der klassische Zyklus. Das haben wir nicht. Wir haben eher einen atypischen Zyklus. Das heißt, hier wird im Grunde genommen der Rückgang von der Angebotsseite her erzeugt. Natürlich merken wir auch im Eigenheimbereich, dass es stark rückläufig ist, das Geschäft. Gleichzeitig haben wir aber auch nach wie vor hohe Anforderungen, nicht? Wenn Sie allein das Thema Zustrom von Flüchtlingen betrachten, in Hamburg sind im letzten Jahr etwa 35.000 ukrainische Flüchtlinge zu uns gekommen. Wenn Sie das mal mit Schleswig-Holstein vergleichen, entspricht das einer mittelprächtigen Kreisstadt in Schleswig-Holstein, die wir allein nur durch ukrainische Flüchtlinge an Zuwachs gehabt haben. Und generell haben wir ja in Hamburg eben auch weiterhin ein positives Bevölkerungswachstum. Und das führt eben auch dazu, dass die Nachfragesituation gut ist. Also wenn ich es zusammenfassen soll, wir haben eigentlich die paradoxe Situation, dass wir eine gute und stabile Nachfragesituation haben, auch perspektivisch. Denn das, glaube ich, wird uns noch eine gewisse Zeit erhalten bleiben. Mhm. Und gleichzeitig haben wir aber eben doch große Themen wie Steigerung der Baukosten, gestiegenes Zinsniveau, was eben das Angebot reduziert. Oder eben, wenn wir später nochmal auf den Eigenheimbereich zu sprechen kommen, insbesondere im Eigenheimbereich, vielen Bürgern es eben deutlich erschwert bis unmöglich macht, sich Eigenheim zuzulegen.
Ja, müssen wir unbedingt drauf eingehen. Das Eigenheim spielt ja für die Grundeigentümer hier in Hamburg, Herr Flamm, auch eine große Rolle. Diese Situation, wie schätzen Sie die ein? Die war ja so auch nicht absehbar, ne? Dass sich der Markt so drehen würde.
Nein, also mit Krieg und Inflation und Preissteigerung und Zinsanstieg und allem konnte man in der Form, glaube ich, auch nicht rechnen. Dass wir damit gerechnet haben, dass es nicht auf Dauer mit den Preissteigerungen so weitergehen kann und dass es auch auf Dauer nicht mit dieser Nullzinspolitik so weitergehen kann, das steht auf einem anderen Blatt, aber grundsätzlich ist das schon etwas überraschend gewesen, wie sich die Situation jetzt so spontan entwickelt hat. Und das ist eben tatsächlich das Problem, dass wir, ich glaube tatsächlich, wir haben wohl eine hohe Nachfrage nach Immobilien, aber die Nachfrage kommt im Moment nicht so richtig zum Zuge, weil es eben am Angebot fehlt, weil die Leute jetzt erst einmal sagen, ich warte erst mal, wie sich die Preise jetzt weiterentwickeln und vielleicht stabilisieren sie sich ja dann irgendwann mal und dann kann ich ja meine Immobilie dann auch verkaufen. Aber im Prinzip, solange ich damit rechnen muss, dass der Kaufpreis immer noch niedriger wird, behalte ich sie eben erst einmal. Mhm. Und das ist eben einfach das Problem, dass deswegen der Markt eben zurzeit nicht funktioniert. Irgendwann wird er sie wahrscheinlich wieder funktionieren. Das wird sich alles beruhigen, hoffentlich schneller und nicht langsamer. Aber im Moment ist es halt im Moment schwierig.
Herr Sommer, lassen Sie uns mal ganz konkret werden. Ich würde ganz gerne wissen, auch ich glaube auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wen fördern Sie denn aktuell genau, wenn er sich zum Beispiel ein Eigenheim leisten möchte? Ich habe bei Ihnen auf der Webseite gelesen und bin mir jetzt nicht sicher, ob ich da richtig gelesen habe. Wir fördern unter dem Punkt, wen fördern wir, steht nur große Familien mit 3 oder mehr Kindern und Haushalte, bei denen eine Schwerbehinderung von wenigstens 80% vorliegt, wobei in beiden Fällen noch Einkommensgrenzen einzuhalten sind. Habe ich das alles richtig gelesen?
Sie haben das richtig gelesen, weil wir ein neues Programm speziell für große Familien auch eingeführt haben. Mhm. Wir haben aber viel mehr Angebote im Eigenheimbereich, als Sie das jetzt zitiert haben. Also vereinfacht gesagt haben wir 2 Förderwege. Einmal die klassische Förderung, die an Einkommensgrenzen gebunden ist. Dazu würde eben auch die große Familie zählen. Ne? Diese Zahlen sind in den letzten Jahren, also die Förderzahlen, die wir gemacht haben, sind in den letzten Jahren stark rückläufig gewesen, weil die Einkommenssituation und die Immobilienpreise nicht mehr zueinander gefunden haben. Mhm. Wir haben aber einen zweiten Förderast, den wir anbieten, der im Grunde genommen auch einkommensunabhängig ist. Da kooperieren wir mit über 24 Banken in Hamburg, ja, also den relevanten Immobilienfinanzierern. Da machen wir in der Regel so zwischen 1.500 und 2.000 Eigenheimfinanzierung jedes Jahr. Wie gesagt, da haben wir auch gewisse Rückläufe und wir haben diese krisenhafte Entwicklung.
Nur mal ganz kurz nachgefragt, ja. Also auch Familien mit 2 Kindern haben eine Chance.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es gibt, wie gesagt, wir führen auch jedes Jahr über 2.000 Beratungen bei uns am Besenbinderhof durch. Und dann wird eben geschaut, passt das zu dem ersten Förderweg, in Anführungsstrichen, ja, für die Eigenheimförderung, ne? Oder kann man in Kooperation mit den Marktbanken dort Möglichkeiten sehen. Also wir leiten dort beispielsweise KfW-Kredite durch, wir haben eigene Programme, und so weiter.
Spannend finde ich jetzt nochmal den Punkt Beratung. Die Beratung findet doch eigentlich ursprünglich immer erstmal bei der Bank statt.
Ja, es gibt beide Wege, nicht? Jemand, der sich für die klassische Eigenheimfinanzierung interessiert, die an Einkommensgrenzen gebunden ist, die beraten wir tatsächlich bei uns vor Ort.
Ah, ja.
Und wenn sozusagen das einkommensunabhängig ist, dann ist der Weg in der Regel tatsächlich eben über die jeweilige Hausbank.
Mhm. Herr Flom, wie ist das bei Ihnen? Was beobachten Sie bei den Menschen? Sind die sich immer ganz klar, wie sie die Finanzierung angehen? Oder müssen Sie da als Grund... Nein, das trockene Nein. Also Orientierung ist da dringend notwendig.
Die ist immer dringend notwendig. Und ich glaube, viele... trotz der Öffentlichkeitsarbeit auch und trotz der Bemühungen der IFB, auch das Angebot bekannt zu machen, glaube ich immer noch, dass es sehr viele Menschen gibt, denen das weitgehend unbekannt ist, die dann immer so ein eigenwilliges Störgefühl auch haben, wenn sie öffentliche Förderung in Anspruch nehmen, dass sie sich da in irgendwelche Abhängigkeiten begeben, dass da irgendwelche Anforderungen an sie gestellt werden. Und ich glaube, da hat der eine oder andere schlicht Berührungsängste, die sich gar nicht unbedingt nachvollziehen lassen.
Mhm. Nur nochmal, damit das jetzt auch nochmal ganz sicher ist. Also wenn ich tatsächlich plane, mit meiner Familie ein Haus zu bauen oder zu kaufen oder zu modernisieren, dann ist normalerweise der Weg zur Bank da. Oder aber ich kann mich direkt an die IFB Hamburg wenden und sagen, könnt ihr mich beraten, ich habe das und das Projekt vor.
Genau.
Okay.
Das ist so und wir haben fast jede Woche auch Informationsveranstaltungen, wo wir zum Beispiel zu Modernisierungsthemen, ne? Also was weiß ich, Gründach, von Gründach bis Solarthermie.
Sehr gut, okay.
Da haben wir verschiedene Sachthemen, die wir immer vorstellen. Häufig sind das so Teilnehmer, 30 bis 50 Personen, die dann an solchen Veranstaltungen teilnehmen. Da kann man sich allgemein informieren.
Wie viele Berater haben Sie, Herr Sommer?
Auch wir haben insgesamt 65 Mitarbeiter, die im Immobilienbereich im Kundengeschäft tätig sind und können damit, glaube ich, ganz gut dann auch umgehen, wenn Anfragen kommen.
Kleiner Themenwechsel, obwohl wir bleiben natürlich im Bereich Wohnen und Immobilien. Vor kurzem war in einer großen Hamburger Zeitung zu lesen, dass die Hamburger zu den glücklichsten Großstädtern Deutschlands gehören. Ausschlaggebend war unter anderem die hohe Wohnzufriedenheit, moderate Mieten, qualitativ hochwertige Wohnungen, vergleichsweise hohe Anteile an Ein- und Zweifamilienhäusern, 67,4% habe ich hier notiert, bezogen auf alle Wohnsegmente. Das sind eigentlich alles gute Nachrichten. Nun hat aber die Politik in Hamburg eigentlich was ganz anderes im Sinn, wie wir wissen. Nämlich den mehrgeschossigen Bau und die Verdichtung von Flächen. Kann es also sein, das ist eine Frage an beide Herren, dass man in Hamburg den Wunsch der Menschen nach einem Haus mit Garten unterschätzt und die Hamburger bald vielleicht gar nicht mehr so sehr ihre Wohnsituation als gut und schön beschreiben?
Also ich glaube nicht, dass man den Wunsch nach dem Eigenheim unterschätzt. Man hat nur politisch eben andere Ziele, weil man eben auch andere Herausforderungen sieht. Man möchte viele Menschen unterbringen und im Einfamilienhaus kriege ich eben allenfalls die eine Familie unter. Und wenn ich auf drei Einfamilienhausgrundstücken dann eben doch ein Zinshaus mit, 20, 30 Wohnungen errichten kann, dann ist das eben ein komplett anderer Schnack. Und dann muss man die politische Entscheidung treffen, was man dann möchte. Man macht ja hier den Einfamilienhausgebieten in Hamburg nicht das Existenzrecht streitig, das nicht, aber man tut sich eben schwer damit, neue Einfamilienhausgebiete auszuweisen. Und das macht natürlich für die Politik auf jeden Fall Sinn, denn die muss eben vor allem den Wohnraum für die vielen Menschen schaffen, die hier zur Miete eben wohnen wollen oder wohnen müssen. Und deswegen fällt dann das Segment, das von zahlreichen auch mietenden Menschen angestrebt wird, nämlich das Einfamilienhaus, das fällt dann eben so ein bisschen hinten runter.
Das ist der Traum, der dann zerplatzt.
Das ist nicht? Der Traum, der dann zerplatzt.
Herr Sommer, wie viele Tränen sind bei Ihnen schon geflossen? Also nicht bei Ihnen, sondern bei in der Beratungssituation.
Es gibt natürlich schon auch Enttäuschungen, ne?
Ja.
Und weil der Wunsch nach Eigentum ist eben doch stark ausgeprägt. Das ist häufig natürlich, wir kennen das alle auch aus unterschiedlichen Lebensphasen, ne? Da ist das manchmal ein bisschen stärker ausgeprägt, weil man eben junge Familie geworden ist und so weiter. Auch aus ganz nachvollziehbar objektiven Gründen. Insofern gibt es schon manchmal da auch die Enttäuschung. Und ich bin der Meinung, man sollte das ein bisschen stärker entpolitisiert betrachten. Mhm. Die Situation ist doch so, im kleinen Grasburg mitten in der Innenstadt würde niemand auf die Idee kommen, jetzt ein Einfamilienhaus zu bauen. Das allein durch die Grundstückspreise und zentrale Lage etc. Erübrigt sich das so, dass man da tatsächlich auch Geschosswohnungsbau machen mhm. sollte. Aber Hamburg ist ja eine sehr grüne Stadt. Wir haben sehr unterschiedliche Grundstücke und auch Grundstücksflächen, die noch in die Entwicklung kommen. Und ich glaube, dass man da zu einem vernünftigen Mix kommen muss. Nicht nur im Hinblick jetzt auf Blickwinkel der Familien, sondern auch im Hinblick auf die Entwicklung der Stadtteile. Denn das Ganze hat ja natürlich auch noch Auswirkungen, sage ich mal, auf die Stadtentwicklung, auf das Thema Schulen, auf das Thema Vielfalt. Und da ist es eben wichtig, dass wir eben auch diese Familien, die diesen Wunsch haben, in Hamburg halten. Und wir machen das Geschäft ja, wie gesagt, schon seit über 7 Jahrzehnten. Und unsere Erfahrung, wir können das ja anhand der Einkommensprüfungen, die wir regelmäßig machen müssen, wenn wir eine einkommensgebundene Förderung geben, ist eben die, dass die meisten Familien doch eine sehr positive Einkommensentwicklung machen und natürlich dann irgendwann auch sehr gute Steuerzahler für die Stadt weiterhin bleiben. Deswegen muss man da, glaube ich, so ein bisschen entpolisiert rangehen. Und das klassische Einfamilienhaus, was vielen immer so vorschwebt und wo manchmal auch so eine kleine Sozialneiddebatte dann so ein bisschen hochflammt, das ist mittlerweile in Hamburg aufgrund der Preise sowieso nicht mehr der Standard. Also der Standard, wenn wir über Eigenheim reden, ist eher mal eine Doppelhaushälfte und das ist dann häufig schon das Maximale der Gefühle und häufig sind es eben einfache Reihenhäuser, über die wir reden und weniger das Einfamilienhaus. Und man muss es, glaube ich, so ein bisschen von der Zentralität und von der Lage abhängig machen.
Ja, ich kann mich auch daran erinnern, vor ein paar Jahren Townhäuser hier in der Nähe von der Hamburger Straße, über 1 Million Townhäuser, waren relativ schmal und Mehrgeschoss, also mit zig Treppen, habe ich auch gedacht, unglaublich, sind eigentlich schmale kleine Reihenhäuser.
Ja, vor allem die zig Treppen da drin, die machen das Ganze dann ziemlich schwierig nutzbar, also das ist schon tatsächlich so, da geht's dann, kommt man rein, geht als in den Wohnbereich, geht man nach unten, in den Küchenbereich geht man eine Treppe nach oben.
Und praktisch jeder irre, Raum hat seine eigene eigene Ebene, über 4, 5 Ebenen, habe ich auch so gedacht, so zukunftsorientiertes Wohnen ist das jetzt nicht, wenn man im Alter in so einem Townhouse ist. Trotzdem habe ich mir die Frage gestellt, als ich mir überlegt habe, welche Fragen stelle ich denn eigentlich dem Chef der IFB Hamburg? Wir haben eine relativ niedrige Eigentumsquote in Hamburg. Mich würde das einfach mal interessieren, wie kommt das eigentlich zustande? Warum sind wir in Hamburg eigentlich mehrheitlich Mieter? Warum wohnen hier mehrheitlich die Leute zur Miete?
Nun, das hängt sicherlich damit zusammen, dass man eben frühzeitig auf den Geschosswohnungsbau gesetzt hat. Das ist hängt natürlich auch damit zusammen, dass man eben auch eine soziale Wohnraumförderung eben auch ausgebaut hat, sodass hier die Eigentumsquote geringer ist als im ländlichen Bereich.
23%, wenn ich das richtig sehe.
Genau, wir kennen das aus dem Ausland, da haben sie ja teilweise über 50% oder an die 50% als Quoten. Das ist auch damit verbunden. Und es gibt, ich weiß nicht, ob diese Theorie richtig ist, aber es gibt so eine Theorie, die dann so ein bisschen auch mit der Ausgestaltung des Sozialstaates zusammenhängt, die besagt, je ausgeprägter der Sozialstaat ist, desto geringer ist die Eigentumsquote und umgekehrt. Und deswegen ist es häufig so, dass wir in Italien oder in Spanien, um mal 2 konkrete Länder zu nennen, eben deutlich höhere Eigentumsquoten haben, weil eben der Sozialstaat eben dort nicht so ausdifferenziert ist, wie das vielleicht bei uns in der Bundesrepublik der Fall ist.
Herr Flom, aber heißt es nicht normalerweise, die eigene Immobilie ist die beste Altersvorsorge? Die fällt ja dann im Grunde für viele Hamburger so weg.
Ja, die fällt für viele Hamburger weg, aber es ist eben auch nicht unbedingt zu ändern, weil Hamburg hat nun mal diese Struktur. Und dieser Struktur ist sehr schwer, etwas zu verändern. Ich kann natürlich jetzt anfangen, wie es ja auch mit dem Drittelmix versucht wird, eben ein Drittel der Wohnungen eben auch als Eigentumswohnungen zu bauen, um dort Wohneigentum zumindest auf der Etage in irgendeiner Weise voranzutreiben. Das sind alles Dinge, mit denen man versuchen kann, die Quote der Wohnungseigentümer oder der Wohneigentümer in Hamburg zu erhöhen. Aber letzten Endes signifikant wird sich da auf absehbare Zeit nichts ändern. Mhm. Die Zahlen sind so, wie sie sind. Und ich glaube, wir haben uns ja, glaube ich, auch alle mit diesen Verhältnissen weitgehend auch arrangiert.
Nichtsdestotrotz war ja kurzfristig oder kurzweilig ja auch mal die Diskussion im Raum, wir senken einfach die Grunderwerbsteuer ab. Das wäre ja ein möglicher Hebel, war ja auch kurz vor den Wahlen dann diskutiert worden. Ist das etwas, wo Sie, Herr Sommer, sagen, ja gut, das könnte man im Zweifel auch überdenken, weil Sie sagten ja auch, die Stadt muss ja interessiert sein, dass die Menschen hier bleiben, auch mit ihren Familien.
Ja, also das Thema Grunderwerbsteuerabsenkung oder andere steuerliche Vorteile ist ja auch Thema auf dem Wohngipfel gewesen.
Ah ja.
Und auch, sag mal, Richtung Bundespolitik sozusagen adressiert worden. Insofern können steuerliche Anreize natürlich immer auch eine Möglichkeit bieten. Und ich glaube auch, dass man darüber nachdenken muss, wie wir mit diesem Thema Baukosten umgehen. Und bei dem Thema Baukosten stellen Sie eben fest, dass der Staat eben auch einen guten Beitrag leistet, in Anführungsstrichen, dass die Baukosten relativ hoch sind durch die Steuern, durch die Gebührenordnung und ähnliche Dinge. Und wenn man strukturell an diesem Thema Baukosten etwas verändern will, dann ist das sicherlich auch eine von vielen Fragen, die man in dem Zusammenhang dann mal diskutieren sollte.
Dass man mal eben nicht 19% nimmt und dann vielleicht nur 7 oder vielleicht sogar, ja, ich weiß nicht, niedrigere Beiträge.
Ja, genau. Also wenn Sie zum Beispiel die Umsatzsteuer sehen, wenn Sie das Beispiel Portugal sehen, dort hat es, glaube ich, 5 oder 6% geringere Umsatzsteuer gegeben. Die haben eigentlich eine höhere Umsatzsteuer als wir haben und haben das aber reduziert. Und das hat tatsächlich auch zu einer gewissen Belebung geführt. Weil das natürlich eben die Baukosten dann eben auch unmittelbar gesenkt hat.
Herr Flamm, spannende Ansätze, die Sie sicherlich auch unterstützen dann, ne?
Also wir unterstützen alles, was das Bauen und das Wohnen an sich fördert, ja. Ich bin bei der steuerlichen Förderung immer so ein bisschen zurückhaltend, vor allem wenn es um so Grunderwerbsteuer geht. Das ist ein einmaliger Vorgang, da wird einmal ein Betrag gezahlt, der ist für viele auch irgendwo mit eingepreist und damit kann man auch, wenn man ihn auf der einen Seite spart, kann man auf der anderen Seite nicht unbedingt so wahnsinnig viel mehr bauen mit dem Geld, das man dort sparen kann. Aber wurscht, es sind viele verschiedene Mosaiksteinchen und alle zusammen ergeben dann ein sinnvolles Bild. Und dazu zählt sicherlich auch die Veränderung in der Besteuerung. Zum Beispiel ist die Umsatzsteuer sicherlich auch ein interessanter Gesichtspunkt. Aber da muss die Politik natürlich noch weite Wege gehen, nicht?
Herr Sommer, wollen wir mal das Thema Modernisieren und Sanieren aufgreifen? Ich glaube, das ist für viele, viele Menschen in Hamburg hier auch gerade ein sehr spannendes Thema. Die Anforderungen wachsen ja eigentlich stetig. Also die Wärmewende kommt, Heizungswende. Jetzt haben wir gerade das Gebäudeenergiegesetz verabschiedet. CO2-Ausstoß soll um 70% reduziert werden. Das sind alles Anforderungen, die weitergegeben werden an die Hausbesitzer oder Grundbesitzer, Grundeigentümer. Kombinierte Nutzung von Dächern für Photovoltaik. Also das ist dann auch nochmal bis 2000 oder ab 2027. Wie kommt das bei den Menschen in Hamburg an? Wie sieht das da überhaupt mit der Antragssituation aus? Herrscht jetzt noch Desorientierung oder fangen die so langsam an und sagen, okay, ich gehe diesen Weg, die und die Heizung und das bitte möchte ich gefördert haben?
Ja, also wir haben dort eine sehr umfangreiche Förderung, sowohl im Geschosswohnungsbau als eben auch im klassischen Eigenheimbereich. Wenn ich mal jetzt den Eigenheimbereich eher in den Fokus nehme, ist es so, wir haben ein Programm, das nennt sich Wärmeschutz im Gebäudebestand. Und interessanterweise hatten wir einen deutlichen Anstieg der Förderzahlen während der Corona-Phase. Mhm. Während der Corona-Phase, ich möchte jetzt auf die Motivlage da weniger eingehen, aber offensichtlich haben die Menschen die Zeit auch ein bisschen genutzt, um eben stärker sozusagen sich mit ihrer eigenen Immobilie zu beschäftigen.
Es konnte nicht gereist werden.
Genau. Vielleicht, wir haben ja auch das Thema, ne, Sparquote, ne, dass also auch mehr Geld vorhanden war, weil wir natürlich nicht immer alles finanzieren, sondern immer nur eben einen Teilbeitrag sozusagen übernehmen. Und insofern ist dieses Programm, wo man im Prinzip alle möglichen Arten von Modernisierung auch mit fördern kann, stärker in Anspruch genommen worden. Wir haben dann aufgrund der Energiekrise, die sich dann an der Corona-Phase anschloss, eben auch ein Programm für geringinvestive Maßnahmen eingeführt, wo man also so Heizungschecks etc., ne, machen konnte. Auch das hat zu einer gewissen Nachfrage geführt. Und perspektivisch wollen wir das natürlich weiter ausbauen. Man muss jetzt mal gucken, was mit den neuen Gesetzen passiert, die jetzt gerade beschlossen werden oder beschlossen wurden. Was das dann auch für die Förderung konkret bedeutet, sodass ich glaube, wir da eben vor weiteren Programmentwicklungen auch stehen.
Für mich ist die IFB immer so ein so ein, ich will nicht sagen Fass ohne Boden, ist natürlich Quatsch, das ist das falsche Bild. Aber für mich ist die IFB immer so ein Geldsack, der immer irgendwo voll ist.
Aha. Ist das so?
Wann stoßen Sie denn an Ihre Grenzen?
Ja, das ist natürlich auch die andere, die Kehrseite der Medaille. Nein, wir haben, wo Sie die Finanzen schon ansprechen, tatsächlich eine massive Ausweitung der Fördermittel erhalten. Das ist auch eine Reaktion auf diese doch krisenhafte Entwicklung am Immobilienmarkt. Wir hatten beispielsweise der Wert der Subventionen, den wir pro Jahr auskehren, nennen wir immer Subventionsbarwert, weil das sind sozusagen die Kosten eines Förderjahrgangs. Im Vergleich zu 2021 haben wir das quasi verdoppelt, nicht? Von 350 Millionen auf über 740 Millionen Euro, die uns zur Verfügung stehen. Das ist natürlich auch für den Hamburger Haushalt echt eine Kraftanstrengung. Ich weiß auch nicht, ob uns das jetzt sozusagen die Perspektive für die nächsten 20 Jahre ist, dass wir jedes Jahr so viel Mittel bekommen. Vermutlich hängt das so ein bisschen davon ab, wie die Entwicklung ist. Aber man kann daran erkennen, dass man dem Wohnungsbau doch eben eine große Bedeutung eben auch zumisst und dass wir uns eben auch in Anführungsstrichen mit Gewalt in Anführungsstrichen gegen diese Krise auch stemmen wollen.
Und die Anteile der Modernisierung, also das Geld, was für Modernisierung vorgesehen ist, ist das gleichermaßen auch gestiegen?
Ja, also wir haben quasi auch unsere Modernisierungszielzahlen quasi verdoppelt. Mhm. Es gibt ja in Hamburg eine sogenannte Machbarkeitsstudie, die untersucht hat, wie die Bestände zu modernisieren sind und so weiter. Und wenn man das eben bis 2045 geschafft haben will, müssen wir unsere Sanierungsquote, die aktuell über die Stadt so bei 1% liegt, eben auf durchschnittlich 1,7% steigern.
Ah, Sie sagen, Sie sprechen das mal klar aus. Wir hatten ja auch schon Experten, die haben gesagt, das kann man jetzt nicht so genau benennen.
Also, ach so, ja.
1%.
1%, also aktuell haben wir ja, etwa 1% im Schnitt über alle, glaube ich. Ne? Mhm. Im Schnitt über alle. Es gibt einige, die eine also
bei den Mehrfamilienhäusern ein bisschen mehr und bei den Einfamilienhäusern eben weniger.
Ne? Genau.
Ja. Können Sie mal ganz konkret sagen, wie weit eine Wärmepumpe von der IFB Hamburg gefördert wird? Wie hoch da der Zuschuss ist?
Ja, also wir haben da in der Tat unterschiedliche Zuschüsse. Das richtet sich zum Teil eben auch danach, was für eine Art von Wärmepumpe das ist. Und man kann da teilweise eben bis zu 4.200 Euro bekommen, je nachdem, was es eben auch für eine Art von Wärmepumpe ist.
Also wenn die Anschaffungskosten 10.000 Euro belaufen würden, dann würden Sie 4.000 Euro davon
Genau. Es hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wie teuer die Wärmepumpe ist, die Sie da installieren. Ich gehe allerdings davon aus, dass wir tatsächlich hier auch nochmal eine Ausdifferenzierung sehen. Das ist ja nun auch gerade Gegenstand der beschlossenen, vom Bundestag beschlossenen Gesetze oder zu beschließenden Gesetze. Da wird es sicherlich nochmal zu einer Ausdifferenzierung kommen. Insofern müssen wir mal gucken, was der Bund anbietet und ob wir da nochmal eine Ergänzung dann vornehmen können.
Nun haben Sie ja einen guten Blick auf die Antragssituation. Deswegen jetzt mal die Frage, Butter bei die Fische.
Ja.
Was wird denn zurzeit mehrheitlich beantragt? Noch schnell die Öl- und Gasheizung oder tatsächlich auch schon die mehr Energieeffizienz?
Also das Gute ist, dass wir weder die Öl- noch die Gasheizung fördern und auch schon seit mehreren Jahren nicht, sondern dass wir da eher auf die Erneuerbaren setzen, beziehungsweise eben auf Technologien wie Wärmepumpe, ne? Die per se nicht klimafreundlich ist, sondern die nur dann klimafreundlich wird, wenn der Strom, mit dem sie funktioniert, eben auch klimafreundlich ist. Das ist so die Nebenbedingung, die häufig so ein bisschen unter den Tisch fällt.
Also kein Geld von der IFB Hamburg für die Öl- und Gasheizung, kann man festhalten.
Genau.
Wow. Herr Flom, wie ist das eigentlich? Wie grün sind denn eigentlich die Grundeigentümer in Hamburg? Muss man diesen Druck, in Anführungsstrichen, wir sprechen das immer von den Gesetzen und Vorgaben, wie ist das da? Wie ist da die Stimmungslage der Eigentümer?
Die Stimmungslage ist sehr verunsichert, weil die meisten jetzt nach doch etlichen Jahren hektischer Gesetzgebung mit ständig neuen Ideen und ständig neuen Regeln so ein bisschen den Überblick verloren haben, was denn jetzt eigentlich gilt. Wenn man sich alleine überlegt, dass Hamburg jetzt das Klimaschutzgesetz in Vorbereitung hatte mit unter anderem auch der Verpflichtung Photovoltaik aufs Dach und dann eben dazu noch Gründach. Im Bund gibt es jetzt auch eine Regelung im Gebäudeenergiegesetz mit Photovoltaik auf dem Dach, aber wohl ohne Gründach. Und stellt sich immer die Frage, was gilt denn jetzt überhaupt? Das verstehen viele Menschen nicht. Abgesehen davon, dass eben viele Menschen auch sagen, ja, wie soll ich denn den ganzen Kram bezahlen? Mhm. Die Wärmepumpe ist ja nur ein Teil der Wahrheit. Die Wärmepumpe an sich bringt ja noch nicht so fürchterlich viel. Herr Sommer sagte schon, braucht dann auch noch halbwegs grünen Strom, das ist das eine. Aber sie braucht eben auch ein Gebäude, in dem sie eingesetzt werden soll, das dann entsprechend gedämmt ist, das Heizkörper hat, die niedrigeren Temperaturen auch so im Gebäude verteilen, dass das Gebäude dann auch warm wird, weil eben einfach deutlich weniger Temperatur aus der Wärmepumpe kommt, als wir über die klassische Heizung eigentlich im Gebäude hatten. Und das sind alles so Dinge, wenn man sich da mal überlegt, dann muss ich dämmen, dann brauche ich neue Heizkörper, dann brauche ich möglicherweise neue Fenster, dann brauche ich noch die Wärmepumpe. Das ist ja eben nicht nur die 20.000 Euro für die Wärmepumpe, sondern das ist deutlich mehr. Und das muss man erstmal haben, das Geld. Und da sind eben sehr viele Menschen sehr, sehr, sehr verunsichert.
Ja, Herr Sommer, das gebe ich gleich mal an Sie weiter. Stichwort Verunsicherung. Das beobachten Sie dann auch?
Ja, also diejenigen, die sich an uns wenden, die haben sich ja häufig schon entschieden, etwas zu machen. Insofern sind die an der Stelle dann, wie soll ich sagen, nicht verunsichert, sondern die wollen wissen, wie sie es machen sollen, wie es finanziert werden soll und ähnliche Dinge. Wenn man jetzt allgemein reflektiert, ist es sicherlich so, dass die Genese des Gesetzes eben doch dazu geführt hat, dass viele eben verunsichert sind. Vielleicht führt das auch in der Anfangsphase jetzt nochmal zu so einer gewissen abwartenden Haltung, weil ja doch vieles auch noch nicht so wirklich klar und final durchdacht ist. Aber ich denke, wenn die Nebel sich lichten wird, wird das eben doch auch ein Thema werden, weil, und das gehört, glaube ich, auch zu dieser Verunsicherung hinzu, durch die Energiekrise, die wir gehabt haben und die Belastungen, die viele eben auch tragen, sind halt Energiepreise doch sehr deutlich ins Bewusstsein auch der Bevölkerung gerückt, sodass eben viele sich doch Gedanken machen, ist das Haus an der Stelle richtig aufgestellt, was müssen wir perspektivisch machen. Und wenn man dieser CO2-Bepreisung folgt, bedeutet das ja auch, dass der Staat auch sukzessive die Energiepreise erhöhen wird. Das heißt, das ist ein Marathon-Thema für uns, was da auf uns zukommt. Ne?
Braucht man eigentlich, wenn man bei Ihnen eine Förderung beantragt, diesen individuellen Sanierungsfahrplan, der ja im Grunde eine gute Orientierung auch gibt?
Also man muss ihn nicht zwangsweise haben, aber es ist sicherlich zweckmäßig, dass man einen Sanierungsfahrplan auch macht, weil es natürlich jetzt auch wichtig ist, wenn Sie sozusagen knappe finanzielle Ressourcen haben, dann ist es ja so, dass es am zweckmäßigsten ist, das zu tun, was sozusagen am wichtigsten ist oder was am meisten bringt. Und da die meisten Laien das selbst nicht beurteilen können, ist es ganz gut, wenn man sich eben entsprechend begleiten lässt. Oder was natürlich auch schon mal hilft, ist, dass man mal in den Energiepass schaut, ne, was für ein Haus habe ich denn eigentlich, ne? Und dann kann man da auch schon ein bisschen recherchieren und so einen Eindruck gewinnen.
Aber es ist keine Voraussetzung, den individuellen Sanierungsfahrplan vorzuweisen. Wir hatten hier auch schon Hamburger Energielotsen, die gesagt haben, eigentlich sollte man das gar nicht ohne dieses Dokument angehen.
Unsere Fördermittel ist das nicht zwingend erforderlich. Wie gesagt, wir glauben schon, dass das im Grunde genommen zweckmäßig ist, dass man das macht. Das ist sicherlich richtig.
Denn es macht nur Sinn, die energetische Modernisierung des Gebäudes mit einem Plan anzugehen und nicht darauf zu warten, dass die Heizung kaputt geht, um dann sich zu fragen, wie soll ich das Problem jetzt lösen? Denn dann kommt eben alles auf einmal. Und denn wie gesagt, dadurch, dass dann eben auch der entsprechende Anteil erneuerbare Energien dann eingespeist werden muss und das dann häufig eben nur über Wärmepumpen funktionieren kann und die Wärmepumpe dann eben bauliche Voraussetzungen an dem Haus zwingend erfordert, kommt eben dann alles auf einmal. Und wenn man jetzt plant und jetzt schon mal einzelne Maßnahmen ausführt, dann ist der, und dann aber auch erstmal die alte Heizung ja weiter betreibt, was man ja darf. Man darf sie ja weiter betreiben, bis sie dann kaputt geht. Dann macht es mehr Sinn. Dann hat man aber auch schon etliches von dem, was man dann später mal an Voraussetzungen schaffen muss, um eine Wärmepumpe vernünftig einbauen zu können, hat man dann auch schon geschaffen. Und das ist eben wichtig, dass man sich jetzt darüber im Klaren wird, wo man mit seinem Gebäude hin will. Und das betrifft Einfamilienhäuser genauso wie Mehrfamilienhäuser letzten Endes.
Wollen wir doch mal ganz kurz noch mal das Thema aufnehmen, Solardachpflicht und Ja, Dachgeschossausbau hatte ich ja auch nochmal ganz kurz stichwortartig. Wie weit fördert die IFB Hamburg beispielsweise, dass eine Solaranlage aufs Dach kommt?
Ja, wir haben also da sehr umfangreiche Förderprogramme. Das betrifft Solarthermie, das betrifft aber natürlich dann auch die Dämmung. Also Sie müssen Dach eben auch dämmen, Keller dämmen etc., ne? Wir fördern Fensteraustausch, barrierefreien Umbau, auch den Dachgeschossausbau, allerdings bis dato nur im Geschosswohnungsbau. Dann gibt es natürlich noch Förderungen, die dann über den Bund auch nachgefragt werden können, wie Sicherheitsmaßnahmen oder Smart Home oder sowas.
Das alles spannende Themen,
ja,
auch. Ne?
Das fördern wir aktuell nicht. Photovoltaik.
Bitte? Was fördern Sie?
Also was wir nicht fördern, sind Sicherheitsmaßnahmen und Smart Home. Dafür gibt es aber eine entsprechende Bundesförderung, deswegen brauchen wir da nichts anbieten. Aber wenn Sie das Thema Heizungstausch, Dämmung nehmen, Fensteraustausch, barrierefreier Umbau, Dachgeschossausbau, das fördern wir. Mhm. Und wir fördern eben auch Solarthermie und ähnliche Dinge.
Mhm. Aber nur Solarthermie, nicht Photovoltaik,
ne? Ja, genau. Das wollte ich vorhin noch ergänzen. Photovoltaik fördern wir bis dato nicht. Wir überlegen aber, ob wir dort gegebenenfalls ein Angebot schaffen.
Ja, würde ja Sinn machen eigentlich, ne?
Ja, wie gesagt, es ist so ein bisschen immer auch so, wir gucken immer auch, was so auf Seiten des Bundes passiert, weil wir nicht doppelt fördern wollen, sondern wir ergänzen dann sozusagen den Bund. Mhm. Aber insofern ist das Ganze jetzt auch mit den entsprechenden Klimaschutzgesetzgebung alles so ein bisschen im Fluss.
Aber insofern macht die Beratung dann auch Sinn, ne? Damit man dann auch wirklich alle Fördermittel abgreift und den Blick hat, wenn es dann losgehen soll dann.
Absolut.
Und möglichst nicht vorher mit der Maßnahme beginnen, richtig?
Genau, also das Wichtige, genau.
Eine Förderung, schon alles machen
genau.
Lassen.
Ja, also die Grundvoraussetzung für eine Förderung ist, dass mit der Maßnahme noch nicht begonnen werden soll.
Das sollten wir an dieser Stelle nochmal betonen.
Ja, ich glaube, der pädagogische Auftrag ist ja sozusagen mit der Förderung die Maßnahme anzureichern oder jemanden zu motivieren, eine Maßnahme durchzuführen und nicht jemand, der schon seine Maßnahme durchführt, noch finanziell dann zu unterstützen, denn er hatte die Entscheidung ja schon vorher getroffen.
Herr Flamm, gab es diese Fälle sogar schon mal?
Nein. Die Frage stellt sich häufiger, wann beantrage ich die Förderung, und die beantrage ich eben, bevor ich mit der Maßnahme beginne. Das ist eigentlich relativ logisch.
Ja. Und wenn ich weiß, dass ich auch Handwerker bekomme?
Naja, das ist noch ein anderes Thema.
Das ist nochmal ein anderes Thema, genau. Ich habe noch so ein bisschen bei mir im Leitfaden die Wohnungseigentümergemeinschaften stehen. Wie weit können die denn bei Ihnen auf Unterstützung hoffen? Gibt es da spezielle Programme?
Ja, es gibt, also zum einen kann man sagen, können die Wohneigentümergemeinschaften natürlich auch die Förderprogramme anbieten, nachfragen, die wir anbieten. Ne? Ja. Das ist selbstverständlich. Und darüber hinaus haben wir tatsächlich auch eine eigene WEG-Förderung, weil wir eben festgestellt haben, dass es häufig schwierig ist, dass Wohneigentümergemeinschaften eben auch entsprechende Finanzierung von Banken bekommen. Das ist ja sehr arbeitsintensiv und ähnliche Dinge. Und insofern haben wir eine sogenannte WEG-Finanz entwickelt, bei der eben der Verwalter der Immobilie eine große Rolle spielt und wo wir in einem vereinfachten Verfahren dann quasi den einzelnen Wohneigentümern quasi einen Personalkredit geben, also ohne grundpfandrechtliche Sicherstellung. Ne? Mhm. Und damit können dann die Wohneigentümergemeinschaften dann auch Sanierungsmaßnahmen durchführen. Was wir eben beobachten, und das ist eben auch der Grund, weshalb einige Banken da etwas zurückhaltender sind, ist, dass das Ganze relativ arbeitsintensiv ist. Also in der Regel ist es so, dass wir mindestens 2 oder 3 Sitzungen von Wohneigentümergemeinschaften abarbeiten müssen, bis die dann tatsächlich zu einer Beschlusslage kommen. Das ist natürlich im normalen Geschäft, wenn wir mit einem Einzeleigentümer verhandeln, viel einfacher und geht auch viel schneller. Aber so ist das nun mal, wenn man in einer Wohneigentümergemeinschaft steckt. Und das funktioniert dann auch, nicht? Ja. Also wir haben da eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht und das Angebot wird auch gut nachgefragt.
Sie brauchen aber eben auch einen Verwalter, der das mitmacht.
Ich wollte gerade sagen, der
nicht, Hausverwalter. Der Hausverwalter ist ganz wichtig für dieses Modell. Ich halte es aber auch für richtig, es so anzubieten. Ich fand die Idee von vornherein immer ausgesprochen gut. Und ich denke, da kann man sicherlich den einen oder anderen Verwalter vielleicht noch überzeugen, dass er da dann eben auch Empfehlungen ausspricht. Im Moment sind wir ja, wie gesagt, mit dem ganzen Thema der Modernisierung noch relativ am Anfang eigentlich in vielen Bereichen. Und deswegen glaube ich, dass wir da auch noch einige Verwalter aufwecken und mitnehmen müssen.
Okay. Ich würde ganz gerne noch mal Punkte ansprechen, die jetzt nicht unbedingt das private Wohneigentum betreffen, die aber, glaube ich, auch ganz dringend und notwendig sind. Das ist der Bau von Sozialwohnungen in Hamburg und die Förderung, die Bereitstellung von Wohnraum für Menschen mit besonderem Integrationsbedarf. Dazu hatten wir hier bei uns in den Grundgedanken auch schon einige Experten gehört. Wie weit bringt sich die IFB Hamburg hier impulsgebend ein?
Ja, also wir haben da eine sehr ausdifferenzierte Förderung entwickelt, die zum Beispiel auf vordringlich Wohnungssuchende zielt. Das heißt also, angenommen, Sie wollen jetzt ein größerer Investor, haben irgendwie 50 Wohnungen, die Sie bauen wollen oder die Sie, nicht, dann können wir die fördern und dann gibt es eben einige Vermieter, die eben sagen, okay, und da packe ich jetzt mal 5 oder 10 Wohnungen, ne, für vordringlich Wohnungssuchende, ja, rein. Oder wir haben die Situation, dass jemand sagt, ich möchte gerne auch für einen Integrationsbedarf, beispielsweise wenn Inklusion oder so etwas eine Rolle spielt, ne, ich möchte also ein paar behindertengerechte Wohnungen haben. Auch dafür haben wir spezielle Programme, weil an die Wohnungen natürlich nochmal gesonderte Anforderungen gestellt werden. Wobei es so ist, im normalen sozialen Wohnungsbau ist es mittlerweile schon so, dass eigentlich ein barrierearmer Standard auch erwartet wird. Also was so die Türbreiten anbetrifft, was die Duschhöhe anbetrifft, nicht? Also, ne? Das ist eigentlich schon in der normalen Förderung mit drin, weil wir sagen, wir müssen uns so ein bisschen auch auf den demografischen Wandel vorbereiten. Aber darüber hinaus gibt es dann tatsächlich eben für bestimmte Zielgruppen auch noch sehr spezielle Programme, die eben auch die erhöhten Kosten, die natürlich damit verbunden sind, dann auch abfedern sollen.
Ich hatte jetzt auch das Wort lohnenswert im Kopf. Ist das auch lohnenswert, Herr Flom, für diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, okay, also dann würde ich da Fördermittel also abgreifen können?
Das ist ja immer die Frage, inwieweit man in einer Lebenszeit, in der man gesund ist, keine Behinderungen hat, das Alter für einen noch in ferner Zukunft liegt, schon anfängt für diese Situationen, die ja jederzeit eintreten können. Das Alter kommt von alleine irgendwann, aber Behinderung, Krankheiten können jederzeit jeden erwischen. Inwieweit man für solche Fälle eben dann auch schon Vorsorge schafft.
Ich habe jetzt auch ein bisschen an die Flüchtlinge gedacht, sich vielleicht auch sozial zu engagieren.
Ja gut, das ist ja noch ein anderes Thema. Da haben wir ja noch ein ganz breites Spektrum an Themen und an Problemen zu bewegen. Also von daher, sagen wir mal so, wer ein Zinshaus neu baut, tut sicherlich gut daran, für bestimmte Zielgruppen eben dann auch mitzuplanen und mitzudenken. Das ist sicherlich richtig. Für den Einfamilienhausbereich sieht das natürlich komplett anders aus. Da plant jeder für sich. Und da muss jeder für sich entscheiden, inwieweit er schon jetzt Vorsorge trifft für möglicherweise problematischere spätere Zeiten. Und ich kann nur dazu raten, das zu tun, aber ich selber tue es natürlich auch nicht.
Herr Sommer, wir kommen so langsam zum Abschluss und ich habe eine Frage vorbereitet. Und zwar, ja, sollen Sie mal einfach eine Prognose wagen. Wo sehen Sie den Wohnungsmarkt im Jahre 2030? Das ist jetzt nicht mehr so weit fern. Wird er sich völlig unterscheiden von dem, wie wir ihn heute vorfinden?
Also zunächst einmal glaube ich, dass die Krise, die wir aktuell erleben, uns noch einige Zeit beschäftigen wird auf der Wegstrecke bis 20.
Einige Jahre?
Einige Jahre, ja. Okay. Also weil es ist so, dass wir einige Auswirkungen der Krise, die fehlenden Planungen und damit aber eben auch fehlende Bauanträge, fehlende Fertigstellung, das werden wir erst noch sehen. Man muss sich das im Wohnungsbereich so vorstellen wie auf der Titanic, nicht? Bis die Titanic dann tatsächlich zum Stehen kommt, braucht es eben einfach nochmal eine gewisse Weile.
Bis dahin ist der Eisberg da.
Ja, bis dahin ist der Eisberg da. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in die Situation kommen, dass wir jetzt in Hamburg eher nochmal gute Fertigstellungszahlen sehen werden, dass wir aber abnehmende Baugenehmigungen sehen werden und irgendwann natürlich dann auch geringere Fertigstellungen. Die Frage, die jetzt spannend bleibt, ist, wann geht der Markt wieder los? Ich habe jetzt vor einigen Tagen zum ersten Mal von den Sparkassen eine Prognose gesehen, die gesagt haben, also die Talsohle erreichen wir jetzt langsam in diesem Jahr, ne? Und dann wird es vermutlich nach einer Phase der Stagnation dann auch irgendwann mal wieder weitergehen. Ich sagte ja eingangs in unserem Gespräch, dass wir ja die paradoxe Situation haben, dass wir eigentlich eine sehr gute Nachfrage haben und dass auch die Erwartung an diese Nachfrage positiv bleibt durch verschiedene Bedingungen, also die anhaltende Flüchtlingskrise, aber wir wollen ja auch zusätzliche Einwanderung haben und das bedeutet, dass wir dann natürlich auch irgendwann mal Wohnraum haben müssen.
Damit der Druck wird steigen.
Der Druck wird steigen. Deswegen glaube ich auch, dass wir nach dieser krisenhaften Entwicklung irgendwann wieder die Phase sehen werden, wo der Wohnungsmarkt sich erholt im Neubaubereich. Ob wir auf alte Höhen zurückkommen, die zum Teil sicherlich auch durch das künstliche Zinsniveau der EZB forciert worden sind. Das ist nochmal eine andere Frage. Und ich würde auch erwarten, dass wir bis 2030 sozusagen den Swing sehen werden vom Neubau zur Modernisierung. Das heißt, das, was wir die letzten Jahre beobachtet haben, dass die Modernisierung so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, weil alle sich auf den Neubau konzentriert haben, das ist gerade dabei, dass wir da einen Schwenk sehen und den wir letztendlich vermutlich auch brauchen, damit wir die Klimaschutzziele erreichen können.
Das würde ich auch denken, weil jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden und wir müssen neu bauen, um tatsächlich auch den Wohnraum zu schaffen, der nachgefragt wird. Sicherlich, vor allem in den Ballungszentren, werden wir das auch weiter tun müssen. Aber wir müssen eben mindestens genau die gleiche Summe auch in die Modernisierung stecken, damit wir dann auch irgendwann 2045 mal sagen können, dass wir zumindest in die Nähe von dem gekommen sind, was wir uns mal vorgenommen haben.
Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, das war eine sehr spannende, sehr informative Folge. Und ein herzliches Dankeschön nochmal an Herrn Sommer, dass er zu uns ins Studio gekommen ist. Wir hoffen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir konnten viele Fragen beantworten. Falls Fragen offen geblieben sind, nutzen Sie bitte die E-Mail-Adresse, die wir dafür haben. Die lautet podcast@grundeigentümerverband.de. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören, freuen uns auf das nächste Mal. Bleiben Sie gesund und uns gewogen. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Grundeigentümerverband Hamburg. Der Partner an Ihrer Seite. Werden Sie Mitglied und stellen Sie sicher, dass Ihre Interessen als Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer in der Hansestadt vertreten und gesehen werden.